Schönen guten Morgen. Ich bringe euch Grüße aus der Gemeinde Böbingen mit. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, einfach heute mit euch in Gottes Wort reinzuschauen. Und ich möchte mit euch heute eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium anschauen. Das ist Lukas Kapitel 2. Ab dem Vers 29. 29 bis 35. Und wenn wir so die Evangelien anschauen, dann sehen wir, also die anderen drei Evangelien, Matthäus, Markus, Johannes, die fangen dann meistens sofort mit der Geburt Jesu an und dann gehen sie ganz schnell über zu dem Dienst von Jesus. Aber das Lukas-Evangelium ist anders, weil das Lukas-Evangelium, das nimmt sich mehr Zeit, auch die Dinge anzuschauen, die vor der Geburt von Jesus passiert sind. Und bevor wir jetzt diese Stelle anschauen, möchte ich euch nochmal bitten, dass ihr vielleicht kurz aufsteht und wir einfach beten und uns bewusst werden, uns Gottes Wort bewusst werden. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt hier zusammen in dein Wort reinschauen können. Ich möchte dich bitten, dass du mir Weisheit gibst, klar zu sprechen und dass du uns Konzentration gibst, dass wir wirklich aufmerksam sind, dass alle Alltagssorgen wir wirklich zur Seite legen können und uns wirklich unter dein Wort stellen können. Bitte öffne unsere Herzen, dass dein Wort zu uns spricht, dass dein Wort uns verändert und wir ja, dich besser kennenlernen und dich lieben lernen und dein Wort lieben lernen. Amen. Wie gesagt, das Lukas-Evangelium, das zeigt uns dann auch Dinge, die vor der Geburt von Jesus passiert sind und wir sehen dann, wie Jesus angekündigt wird. Und wir sehen zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 32, da wird Jesus als Herrscher angekündigt. Oder in Kapitel 2 dann als Retter. Und jetzt die Stelle, die ich mit euch anschauen möchte, ab Vers 29, da wird er als Licht der Nationen vorgestellt. Die Situation ist die, Jesus, also an dieser Stelle in Kapitel 2, Jesus ist gerade geboren, er ist ein paar Tage alt und seine Eltern bringen ihn in den Tempel, um ein Opfer zu bringen und Jesus zu weihen. Und sie treffen dann auf Simeon. Simeon ist ein alter Mann. Und als Simeon dieses Kind sieht, als er Jesus sieht, wird er sehr froh. Und wir lesen jetzt seine Reaktion ab Vers 29. Kapitel 2, Vers 29. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Also wir sehen, Jesus ist das Heil, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Also wir sehen diese Erwartung. Er ist das Licht der Nation, er ist das Heil der Welt, er ist der Ruhm Israels. Aber wir lesen noch weiter. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde, also was über Jesus gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Also wir sehen, Simeon sieht Jesus und er ist froh. Jesus ist das Licht der Welt, er ist das Heil der Welt. Aber Simeon macht doch negative Andeutungen. Er sagt, Jesus ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Und er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Jesus wird Widerspruch hervorrufen. Er wird Widerstand hervorrufen. Also das sind nicht nur positive Sachen über Jesus. Aber er sagt doch, das hat einen Zweck, damit die, also hier in der Übersetzung heißt es, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbart werden, damit die Gedanken vieler Herzen geoffenbart werden. Und dieses Bild, das hier zum Ausdruck kommt, er ist zum Fall und zum Auferstehen vieler, das taucht in der Bibel immer wieder auf. Eine Stelle ist zum Beispiel in Römer Kapitel 9, Vers 33. Es ist das Bild des Ecksteins. Jesus ist ein Stein des Anstoßes. Er ist ein Fels des Ärgernisses. In Römer 9, Vers 33, da lesen wir: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also wir sehen, Jesus Christus ist dieser Stein, dieser Eckstein. Ein Eckstein, das ist ein Stein, an dem das ganze Fundament ausgelegt wird. Und dieser Eckstein, er stabilisiert die Mauer, er gibt Halt. Und das heißt, die, die an Jesus glauben, sie finden in Christus Halt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Aber für die, die nicht glauben, ist Jesus ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Also wir sehen, für die einen ist Jesus zum Aufstehen bestimmt, aber für die anderen ist er zum Fall bestimmt. Simeon sagt auch, Jesus ist, er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Die Israeliten, die hatten diese Hoffnung, dass irgendwann der Messias kommt, der Messias, und er wird Israel als Nation wieder groß machen. Und dann kommt Jesus, dann kommt dieser Messias, aber er gefällt den Israeliten nicht. Er passt nicht in ihre Vorstellung. Das sehen wir zum Beispiel in Markus Kapitel 6, Vers 3. In Markus Kapitel 6, Vers 3 sehen wir, wie die Leute auf Jesus reagieren. Markus Kapitel 6, Vers 3. Und da kommen die Leute zu Jesus und fragen: Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Was sie sagen ist: Ist Jesus nicht dieser Zimmermann, dieser ganz normale Mensch? Ist er nicht genauso wie wir? Und er glaubt, er ist der Messias? Jesus kommt aus dem Dorf Nazareth, und es war ein ganz armes Dorf. Und einer seiner Jünger hat selber gefragt: Was kommt Gutes aus Nazareth? Also die Leute, denen gefällt dieser Messias nicht. Das ist nicht der Messias, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Er ist viel zu normal. Er ist ein Zimmermann. Sie haben sich vielleicht einen König vorgestellt, aber dann kommt hier ein Zimmermann. Oder eine andere Reaktion lesen wir in Lukas Kapitel 7, Vers 33. Lukas Kapitel 7, Vers 33 und 34. Da vergleicht sich Jesus mit Johannes dem Täufer, und er spricht zu den Pharisäern: Johannes der Täufer ist gekommen, und er aß kein Brot, er trank kein Wein, und ihr sagtet: Johannes, er hat einen Dämon. Und jetzt kommt der Sohn des Menschen, jetzt kommt Jesus, ist gekommen, und er isst und trinkt, und dann sagt ihr: Siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und der Sünder. Also man kann es den Menschen nicht recht machen. Da kommt Johannes, der ganz enthaltsam lebt, und sie sagen: Nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, der hat einen Dämon. Und dann kommt Jesus, und er lebt, er trinkt, er isst, er ist ein Freund der Zöllner und der Sünder, und das gefällt ihnen aber auch nicht. Und sie nehmen Anstoß an ihn. Die Israeliten warten auf einen König, der Israel wieder groß macht als Nation. Sie warten auf einen König, der den Thron Davids wieder aufrichtet, der die Israeliten von den Römern befreit. Und dann kommt Jesus, und Jesus ist aber ganz anders. Jesus passt nicht in ihre Vorstellung. Und sie nehmen Anstoß an Jesus. Aber das darf uns eigentlich nicht wundern, weil Simeon, wir haben ja gelesen, Simeon selber hat das vorhergesagt. Er wird für die einen zum Aufstehen und für die anderen zum Fall. Ihm wird widersprochen werden. Und was hat Simeon noch gesagt? Er hat zu Maria gesagt, dir selber wird ein Schwert durchs Herz fahren. Gut, jetzt gibt es keine Erklärung, was Simeon damit meint. Auch in den Kommentaren ist es nicht eindeutig. Also wir verstehen nicht, was meinte Simeon damit oder wie ging es Maria damit? Hatte sie Zweifel? Hat sie selber Jesus widersprochen? Hat sie Anstoß an ihm genommen? Wir wissen es nicht. Aber was wir sehen, ist jemand, der so nah an Jesus dran war. Jemand, der wie Maria, der Jesus geboren hat, zur Welt gebracht hat. Der Maria hat vom Engel eine Verheißung bekommen, dass sie Jesus zur Welt bringen wird, dass er der Messias sein wird. Und sie selbst, sie war so nah an Jesus dran, aber ihr selber fährt ein Schwert, wird ein Schwert durchs Herz fahren. Sie selber wird mit Schwierigkeiten kämpfen. Ihr selber wird es nicht leicht fallen, Jesus anzunehmen. Und wenn wir nochmal anschauen, in Lukas Kapitel 2, Vers 35, da sagt Simeon, das Ganze, das wird einen Zweck haben. Und zwar, in Lukas Kapitel 2, Vers 35, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbart werden. Also wenn die Menschen Jesus begegnen werden, dann werden sie eine Entscheidung treffen müssen. Jesus wird sie zu einer Entscheidung zwingen, ob sie wollen oder nicht. Und Jesus wird ihre Gedanken offenbaren. Jesus offenbart, wer der Mensch wirklich ist und was der Mensch wirklich denkt. Victor hat ja die Beispiele gebracht mit den Sadduzäern. Die Sadduzäer kommen zu Jesus und sie wollen ihm solche Fangfragen stellen. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Aber Jesus durchschaut ihre Gedanken. Er kennt ihre Gedanken und er offenbart ihre Gedanken. Oder das zweite Beispiel, was Victor gesagt hat, mit dem Schriftgelehrten, der kommt und fragt, was ist das größte Gebot? Und auch hier, Jesus erkennt seine Gedanken. Und Jesus legt seine Gedanken offen. Und es gibt viele Beispiele, wo Menschen, also in der Bibel, wo Menschen Jesus begegnen, die Frau am Brunnen oder der reiche Jüngling. Und wir sehen immer, die Menschen sind gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Und Jesus offenbart ihre Gedanken. Wir denken manchmal, dass wir uns vielleicht verstecken können. Und das funktioniert auch, wenn wir können unsere Gedanken vor anderen Menschen verstecken. Aber wir können unsere Gedanken nicht vor Gott verstecken. Wir können unsere Gedanken nicht vor Jesus verstecken. Und dieser Wunsch, warum wir uns verstecken wollen, ich möchte das mit euch auch nochmal anschauen, woher kommt das eigentlich, dass wir uns verstecken, dass wir anderen unsere Gedanken verstecken und anderen vielleicht vortäuschen, vielleicht etwas vorleben, was wir gar nicht sind. Dass wir uns vielleicht besser darstellen, als wir wirklich sind. Weil das ist seit dem Sündenfall, ist das unser normales Verhalten geworden. Und ich möchte mit euch anschauen, woher kommt das, dass wir uns verstecken wollen? Und das kommt, das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6. Vers 6 bis 8. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6 bis 8. Wir lesen, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat und wir lesen, dass Gott es mit dem Menschen sehr gut gemeint hat. Er hat dem Menschen alles gegeben, was der Mensch braucht. Und Gott hat nur ein Gesetz aufgestellt, nur eine Regel. Er hat gesagt, du darfst von allen Früchten essen, außer einer einzigen Frucht. Wir müssen uns mal überlegen, was ist das für eine Freiheit? Der Mensch darf von allen Früchten essen, bis auf eine einzige Frucht. Und Gott sagt dem Mensch, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Und diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird zerbrechen. Und diese Schuld, dieser Ungehorsam des Menschen, der wird als Konsequenz, dieser Ungehorsam wird den Tod erhalten, als Konsequenz. Das sagt Gott von vornherein. Also der Mensch weiß ganz genau, worauf er sich einlässt. Und letztlich, der Mensch missachtet Gottes Gesetz, Gottes Gebot. Er isst von der Frucht und es beginnt dann ein Kreislauf von Tod, von Chaos, Krankheit, Sünde. Aber es passiert noch mehr mit dem Menschen. Und das lesen wir jetzt hier in 1. Mose Kapitel 3. Wir lesen, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Also es ist, der Mensch weiß ganz genau, was passiert. Gott hat ihn gewarnt und er ist trotzdem. Und er merkt, er erkennt, dass er erstmal nackt ist. Und dann fängt er an, sich Feigenblätter umzubinden und er versteckt sich vor Gott. Und das ist, er versteckt sich hinter den Bäumen. Also wie dumm ist das? Als ob Gott, der alles weiß, nicht weiß, wo die Menschen sind, die sich verstecken. Aber der Mensch glaubt, er kann sich vor Gott verstecken. Und dieses Konzept, was hier erklärt wird, das ist das Konzept der Scham. Und wir sehen, dass dieses Thema Scham, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und Scham ist die Angst, in einer Beziehung nicht akzeptiert zu werden. Scham ist die Angst, in einer Beziehung nicht akzeptiert zu werden. Man wird als unwürdig betrachtet oder man findet sich unwürdig, in einer Beziehung akzeptiert zu werden. Und das passiert hier mit dem Menschen. Der Mensch hat gegen Gott rebelliert und er findet sich unwürdig, jetzt noch vor Gott zu treten. Er schämt sich vor Gott. Und deswegen versteckt er sich. Man hört ja oft diese Begriffe Schuld und Scham und man kann das relativ einfach auseinanderhalten. Schuld, ich fühle Schuld, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Scham empfinde ich, wenn ich das Gefühl habe, dass mit mir etwas falsch ist. Also Scham ist immer mit der eigenen Person verbunden. Scham ist das Gefühl, dass etwas mit mir falsch ist. Und weil ich falsch bin, kann ich nicht, habe ich Angst, in die Beziehung zu treten mit meinem Mitmenschen oder mit Gott. Und hier sehen wir, das ist die Folge von Scham. Der Mensch versteckt sich. Er versteckt sein Wesen und wir verstecken uns voreinander. Und viel schlimmer, wir verstecken uns vor Gott, obwohl er uns kennt. Und wir verstecken uns vor den Menschen und wir versuchen den Menschen, wir bauen so eine Fassade auf und versuchen uns besser darzustellen, damit die Menschen besser von uns denken, als wir eigentlich sind. Und dann die anderen sehen uns und denken sich, ja, das sind ja tolle Menschen. Aber sie sehen nicht, was wirklich in uns vorgeht. Und Menschen können wir täuschen. Menschen glauben vielleicht das, was wir ihnen vorspielen. Aber Gott kennt unsere Gedanken. Und so wie Simeon gesagt hat, er ist ein, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbart werden. Deswegen ist Jesus gekommen. Er kennt unsere Gedanken. Ich möchte mit euch noch eine Stelle anschauen aus Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 und 13. Weil hier so eine wundervolle Zusammenfassung ist, wie Gott unsere Gedanken offenbart. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes, wir müssen uns kurz überlegen, was ist das Wort Gottes? Es ist die Bibel. Wir lesen aber auch von Jesus, dass er das lebendig gewordene, er ist das Wort Gottes, das unter uns wohnte, das steht in Johannes Kapitel 1. Also Jesus, das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt, alles ist aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken. Wir können Gott nichts vormachen. Gott kennt unsere Gedanken. Es ist alles enthüllt und alles ist aufgedeckt vor seinen Gedanken. Er scheidet Seele und Geist. Er kann alles durchtrennen. Und vielleicht sitzt du jetzt und denkst dir, okay, das macht mir Angst. Das macht mir Angst, weil ich habe Angst, wenn das Gott alles sieht. Und zum einen sollte es uns Angst machen, aber zum anderen dürfen wir nicht vergessen, Jesus ist gekommen, um alles aufzudecken, um alle Lügen aufzudecken, aber auch gleichzeitig auch um zu retten, um Heilung zu schenken. Er ist auch gekommen, damit wir verändert werden, damit er alle Lüge in uns aufdeckt, alles, was falsch in uns ist, aufdeckt, dass er unser Herz komplett zerlegt und offenlegt und uns dann zeigt, wie kaputt, wie gebrochen wir sind und wie sehr wir ihn brauchen. Wie sehr wir ihn brauchen. Und dann will er uns heilen, dann will er uns verändern, er will uns retten. In Johannes Kapitel 17, Vers 17 heißt es so schön. In Johannes Kapitel 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Jesus will alles in uns aufdecken und uns, an einer anderen Stelle heißt es, die Wahrheit wird uns frei machen. Und hier heißt es, heilige sie durch die Wahrheit, verändere sie, forme sie. Das betet Jesus zu seinen Jüngern. Er betet zu Gott, verändere die Jünger durch die Wahrheit. Und er sagt, dein Wort, die Bibel, dein Wort ist die Wahrheit. Also Jesus kommt nicht, um uns einfach bloßzustellen, sondern er kommt, um alles in uns zu offenbaren und uns zu verändern, uns zu heiligen, uns frei zu machen. Und das ist natürlich, das ist kein schönes Gefühl, wenn unser Denken offenbar wird und wenn wir dann mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann ist das sehr unangenehm. Wenn dann unsere Schwächen, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Unvollkommenheit aufgedeckt wird, dann das geht nicht einfach so vorbei an uns. Und die Begegnung mit Jesus, die löst immer eine Reaktion aus. Entweder man akzeptiert die Wahrheit oder man verleugnet die Wahrheit. Und oft ist es doch so, wenn Schuld aufgedeckt wird, dann ist es doch oft so, wir versuchen uns erst zu verteidigen. Wir versuchen uns zu rechtfertigen und sagen dann, ja, aber ich habe einen guten Grund, so zu sein. Oder ich kann nicht anders. Meine Gene sind so oder meine Familie ist so und deswegen bin ich auch so. Oder man schiebt dann die Schuld auf jemand anderen. Du hast mich dazu gebracht, dass ich so bin. Oder wenn du das tust, ja dann reagiere ich so. Wenn du dich so verhältst, ja dann bin ich wütend. Und dann schieben wir die Schuld auf jemand anderen, anstatt zu sagen, nein, ich bin wütend, weil Sünde in meinem Herzen ist. Oder so wie die Menschen zu Jesus reagiert haben, wir greifen an und sagen, ja, du bist doch der Sohn des Zimmermanns, was willst du uns sagen? Du bist doch selber fehlerhaft, du bist doch selber nur ein Mensch. Durch Christus werden wir mit der Wahrheit konfrontiert. Durch Christus begegnen wir der Wahrheit. Und einige Menschen wehren sich dagegen. Sie halten lieber an den Lügen fest. Und sie denken, okay, ich bin gut genug. Ich werde auch ohne Jesus klarkommen. Ich brauche keinen Zimmermann. Ich werde das schon mit Gott selber regeln. Und sie lehnen Christus ab, sie halten an ihrer Rebellion gegen Gott fest, weil ihnen Christus nicht gefällt, weil dieser Christus nicht ihrer Vorstellung gefällt. Aber andere erkennen durch die Begegnung mit Jesus, durch die Begegnung mit der Wahrheit, erkennen sie erst, wer sie wirklich sind. Sie erkennen, wie sie wirklich sind. Und sie betrachten sich ehrlich und erkennen, ich brauche Gott, ich brauche Jesus. Ich kann, durch Christus erkennen wir, dass wir so vor Gott nicht stehen können. Und so bewahrheitet sich das, was Simeon damals gesagt hat, bewahrheitet sich heute auch. An Christus werden die einen zu Fall kommen und die anderen werden aufstehen. So wie Simeon gesagt hat, ihm wird widersprochen werden. Dieses Bild des Ecksteins. Er ist der Eckstein. Für die einen ist es ein Stein des Anstoßes und für die anderen ist es ein tragender Stein, der sie festhält, der ihnen Halt gibt. Jesus wird Widerspruch hervorrufen und kein Mensch wird Jesus neutral begegnen. Auch wenn du mit deinen Arbeitskollegen redest oder aus der Schule mit deinen Freunden, keiner wird Jesus neutral begegnen können. Denn Jesus ist gekommen, damit die Gedanken der Herzen, die Gedanken der Menschen offenbart werden. Und das Wunderbare ist, dass Jesus nicht nur diese Wahrheit aufdeckt, dass er uns nicht nur zeigt, wie sündig wir sind, sondern er bietet uns auch seine Hilfe an. Das ist das Schöne. Wir Menschen, wir haben gegen Gott rebelliert und wir können nicht von alleine zurück zu Gott kommen. Und dieser Ungehorsam, ist diese Sünde. Und diese Sünde kann nur gesühnt werden, wenn der Sünder dafür stirbt. Aber Gott hat seinen Sohn zu einem Menschen gemacht. Und Jesus hat perfekt gelebt, ohne Sünde. Und deswegen kann er Stellvertreter für uns sein. Und wer sich auf Christus beruft, der kann zurück in die Beziehung zu Gott, der kann Heilung erfahren, der kann Rettung erfahren. Durch Christus sind wir Gottes Kinder. Wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir haben einen Sinn, wir haben ein Ziel, wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung und wir dürfen wissen, unsere Vergangenheit hat Christus getilgt, die Schuld hat Christus getilgt. Und die Vergangenheit, die bestimmt nicht mehr, wer wir sind, weil wir in Christus eine neue Zukunft haben, eine neue Hoffnung. Und diese Hoffnung, wir haben in Gott auch eine Freude, die selbst in schwierigsten Situationen da ist. Ganz egal, wie die Umstände sind, aber unsere Hoffnung ist in Christus und diese Hoffnung ist unerschütterlich. Und wie stehst du zu Jesus? Jesus, wir haben gesehen, Jesus wurde angekündigt als Heiland, als Licht. Er kam als Retter, als Ratgeber. Aber wir haben auch gesehen, er kam auch als Richter der Gedanken. Er kam auch, um Gedanken zu offenbaren. Und wir haben gesehen, er wird Menschen zu einer Entscheidung zwingen. Menschen werden entweder fallen oder aufstehen. Keiner wird ihm neutral gegenüberstehen. Und deswegen ist die Frage, wie stehst du zu Jesus? Und warum stehst du so zu ihm? Die Menschen lehnen Jesus entweder ab, sie machen sich lustig über ihn oder sie verehren ihn. Und Christus, wenn wir das Leben von Christus betrachten, wir sehen, dass er sehr viel Widerspruch erfahren hat. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Was für Christus gilt, gilt auch für seine Jünger, gilt auch für die Leute, die sich zu Christus bekennen. Wenn die Menschen Christus abgelehnt haben, dann werden sie auch uns ablehnen. Wenn du dich für Christus entscheidest, dann musst du auch mit Ablehnung rechnen. Das ist kein Spaziergang. Aber wir dürfen auch lernen, wir dürfen sehen, wie Christus mit Widerspruch umgegangen ist. Wir sehen, dass er seine Feinde trotzdem geliebt hat. Dass er seinen Feinden dennoch vergeben hat, ihnen dennoch Gutes getan hat. Und genauso wie Christus mit seinen Feinden umgegangen ist, so sollen auch wir unsere Feinde lieben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, so wie Christus, er hat die Welt überwunden. Und genauso werden wir durch ihn die Welt überwinden. Und wir haben diese Hoffnung, dass er eines Tages kommen wird und dann werden alle seine Feinde die Knie vor Christus beugen. Und auch du und auch ich, wir alle werden unsere Knie beugen. Und er wird wiederkommen, für die einen als König, für die anderen als Richter. Du entscheidest, wer Christus für dich sein wird. Also wir haben gesehen, Christus offenbart die Gedanken der Menschen. Er zeigt die ganze Sündhaftigkeit, die ganze Zerbrochenheit. Christus deckt alles auf in uns, aber nicht um uns bloßzustellen, so wie das vielleicht unsere Mitmenschen machen, wenn sie einen Fehler bei uns sehen, dann zeigen sie mit dem Finger auf uns und lachen uns aus. Christus will uns nicht bloßstellen, sondern er will, dass wir sehen, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen und er will uns heilen. Er will uns zurück in die Beziehung zu Gott führen. Also was hält dich? Lass zu, dass Jesus alles in dir aufdeckt, dass du wirklich Freiheit erfährst. Und es ist gerade, wie erfahren wir die Wahrheit? Und Jesus in Johannes Kapitel 17, Vers 17 stand, dein Wort ist Wahrheit, die Bibel ist Wahrheit. Wann war das letzte Mal, dass dich die Wahrheit der Bibel wirklich, wirklich angesprochen hat, dass sie dich wirklich überführt hat und gezeigt hat, etwas in dir aufgedeckt hat. Wir müssen uns mit der Bibel beschäftigen, weil wir dadurch Gott kennenlernen, dadurch lernen wir Christus kennen, dadurch hören wir auf ihn. Und vielleicht denkst du, okay, es ist schon lange her, aber ja, ich möchte, dass Gott alles in mir aufdeckt. Und es gibt den Psalm Kapitel 139, Vers 23 und 24. Ich finde, es ist so ein schönes Gebet, dass wir vielleicht beten können oder du für dich beten kannst. Psalm 139, Vers 23 und 24. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf den ewigen Weg. Vielleicht ist das einfach so ein ganz einfaches Gebet, dass du beten kannst, wenn du dir wirklich wünschst, dass Gott alles in dir aufdeckt, dass Gott dich durch die Wahrheit frei macht. Lass dich wirklich von Gott auf Herz und Nieren prüfen, leg alles vor ihm hin. Und wenn Gott dir dann was vielleicht über dich selber offenbart, vielleicht Sünde in deinem Leben aufdeckt, dann schreib das auf und bete darüber und schau vielleicht nach einem Monat, ob sich was verändert hat. Und vielleicht verändert sich nicht sofort alles. Aber bleib dran, lies die Bibel, bete, dass Gott dich aufdeckt, dass Gott dich verändert, dich heiligt. Amen. Ich will dich, vielleicht wenn wir jetzt aufstehen, gemeinsam beten, ich will dich wirklich ermutigen, dass wir uns alle, ich muss mich selber auch immer wieder prüfen, dass wir uns Christus ganz ausliefern, dass wir zulassen, dass er unser Herz komplett zerlegt und offenbart und dass er uns Heilung und Veränderung schenkt und uns durch sein Wort heiligt. Lasst uns beten.